Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zu unserer heutigen Mutmachgeschichte, in der es heute um Henry geht. Ich kann an der Stelle schon mal sagen, Henry ist heute ein glücklicher kleiner Junge und hat kaum Einschränkungen. Und dennoch ist diese Mutmachgeschichte hier eine, in der es auch um Trauer und Verlust geht. Und zwar um Henrys älteren Bruder. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass dieses Thema bei uns Platz haben soll und darf. Aber wir verstehen auch, wenn es natürlich ein sensibles Thema ist und nicht für jeden zu jedem Zeitpunkt passt. Von dem her möchte ich für den ersten Teil dieser Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird um den Tod eines Babys gehen. Wenn du Schwierigkeiten mit diesem Thema hast, überspring am besten diese Folge oder schau in unsere Shownotes. Dort werden wir reinschreiben, ab wann du mit dieser Folge starten kannst, wenn du nur dieses Thema umgehen möchtest und ansonsten die Folge gerne hören möchtest. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Maria. Du bist die Mama von Henry und heute auch für Kinderherzen tätig. Und du erzählst uns heute eure Geschichte. Vielen Dank dafür und danke, dass ich heute bei euch in Erlangen sein darf.
Ja, hallo Nina, vielen Dank für die Einladung und danke auch, dass du mir den Raum gibst, meine Geschichte zu erzählen. Oder unsere Geschichte.
Ja. Dein Sohn Henry ist euer ältestes Kind, aber nicht dein erstes. Du hast nämlich einige Jahre, bevor du Henry zur Welt gebracht hast, schon mal ein Baby zur Welt gebracht, allerdings still. Und dieses Erlebnis hat dein Empfinden rund um die Herzerkrankung von Henry natürlich entscheidend geprägt. Sag du einfach, wie viel für dich passt, aber vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen in das, was damals passiert ist.
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass wir auch den Raum bekommen, darüber zu erzählen. Mein ältester Sohn, das ist der Kali. Also wir sagen Kali, Karl ist der Name. Der ist in der 35. Schwangerschaftswoche still geboren worden. Und es war natürlich ein Riesenschock. Man freut sich die ganze Zeit auf die Schwangerschaft, also auf das Baby, was dann kommt. Und dann von einem Tag auf den anderen waren einfach keine Herztöne mehr da. Ich musste dann auch ins Krankenhaus, musste ganz normal entbinden und man weiß bis heute, also es gibt verschiedene Vermutungen, aber man weiß eigentlich nicht, warum das so passiert ist. Genau, und es war 2009, also 10 Jahre, bevor dann Henry auf die Welt gekommen ist. Genau, ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt diese Frage formulieren soll, weil das ist ganz offensichtlich das Schlimmste, was einem irgendwie passieren kann, ein Kind zu verlieren. Wie bist du damit umgegangen und auch ja mit der Tatsache, dass dein Kinderwunsch ja immer noch da war, aber dass man wahrscheinlich auch nicht einfach wieder so anknüpfen kann? Wie war die Zeit danach für dich?
Ja, also das Schlimmste war irgendwie, und ich glaube, da können viele davon ein Lied singen, die schon mal jemanden verloren haben, dass alles sich ganz normal weiterdreht, aber die eigene Welt halt nicht. Ne? Also du kommst aus dem Krankenhaus nach Hause ohne Kind. Und bist mit dem Kind im Bauch aber ins Krankenhaus gegangen. Alles ist schon aufgebaut, Kinderzimmer, stand ja alles schon. Ne? Mhm. Und ja, klar ist man traurig. Mhm. Und eine Zeit lang wird das ja auch von der Umwelt so aufgenommen. Mhm. Aber irgendwann mal geht halt einfach alles ganz normal weiter. Und das war schon eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit. Männer und Frauen trauern ja auch unterschiedlich. Also das war dann auch der Grund irgendwann mal, warum wir uns getrennt haben, mein damaliger Partner und ich, weil wir halt einfach nicht mehr auf einen Nenner gekommen sind. Genau. Und dann irgendwann, ich bin zurück in die Arbeit, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich mein Leben komplett umgekrempelt. Ich bin auch aus der Wohnung dann irgendwann raus, weil das Kinderzimmer stand bestimmt noch ein halbes, dreiviertel des Jahr, weil ich es nicht abbauen konnte. Das haben dann auch irgendwann meine Brüder gemacht und meine Eltern, weil ich es nicht. Ich konnte das nicht, ne? Das war ja alles für ein Baby, was jetzt nicht da war. Und dann bin ich nach Nürnberg in die Innenstadt gezogen, habe nochmal das Studieren angefangen und ja, habe mit viel, viel, viel therapeutischer Hilfe zurück ins Leben gefunden.
Und dann hast du deinen jetzigen Mann kennengelernt irgendwann und dann hast du dich aber tatsächlich nochmal dazu entschieden, diesen Weg nochmal zu gehen. Hast du davor Angst gehabt? Hast du irgendwelche Untersuchungen laufen gehabt? Also du hast ja schon gesagt, man wusste nicht so richtig die Ursache. Hast du dich irgendwie vorbereitet oder hast du einfach darauf vertraut, dass diesmal alles gut gehen wird?
Ja, also für mich war auf jeden Fall klar, ich will Mama sein, ne? Also man ist ja Mama, auch wenn das Kind jetzt nicht, wenn es jetzt nur im Herzen ist, sage ich jetzt mal. Und es war auf jeden Fall für mich klar, irgendwann mal muss ich Mama sein oder will ich Mama sein. Und irgendwann haben wir dann auch darüber gesprochen und waren uns dann auch klar, ja, wir gehen den Weg zusammen, wir wollen ein Kind zusammen. Und wir haben jetzt keine speziellen Untersuchungen gemacht. Wir haben jetzt einmal so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das nennt, so ein Genabgleich von uns beiden gemacht. Da ist jetzt aber nichts Spezielles dabei rausgekommen. Ja, und als ich dann, es hat auch lang gedauert, bis es geklappt hat, aber irgendwann hat es dann geklappt und dann war ich schwanger und einerseits natürlich super, super happy und andererseits natürlich auch wahnsinnig ängstlich, ja.
Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dann gesagt, okay, ich will jetzt so viele Untersuchungen wie irgendwie möglich haben oder hast du irgendwie einen anderen Weg gefunden, das so ein bisschen beiseite zu schieben? Konntest du deine Schwangerschaft zumindest ein Stück weit genießen? Wie war das?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr gute Frauenärztin gehabt. Das war eine andere als die bei meiner ersten Schwangerschaft. Und die hat mich super gut unterstützt. Also ich habe alle regelmäßigen Untersuchungen gemacht, habe dann ab und zu mal noch einen Ultraschall hier und da mehr gehabt. Und während der Schwangerschaft, natürlich hat man diese Angst. Ich war aber zu dem Zeitpunkt mit meinem Mann selbstständig und hatte extrem viel Arbeit auch. Also es hat mich halt so ein bisschen abgelenkt halt auch, ne? Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, dass ich das zeitlich hinbekomme, weil die Frauenärztin hat dann zu mir irgendwann mal gesagt, dass sie mir eine extra Überweisung für eine Pränataldiagnostik gibt, weil ich den Wunsch hatte, also mein Kali ist in der 35. Schwangerschaftswoche still geboren worden und ich wollte nach Möglichkeit nicht zu dem Termin austragen. Ich wollte eigentlich, dass mein Kind quasi dann vor der 35. Schwangerschaftswoche geholt wird, weil ich halt wahnsinnig Angst davor hatte, dass ich wieder an den Punkt komme und dass es halt bis dahin passiert, wieder irgendwas. Und sie hat gemeint, naja, kann man eigentlich jetzt nicht so machen, aber ich schicke dich mal in die Klinik, wir machen eine Pränataldiagnostik und dann soll ich das mit denen dort besprechen. Ja, und dann war ich nach 10 Jahren das erste Mal wieder in der gleichen Klinik, in der ich das letzte Mal schwanger rein bin und nicht schwanger raus bin, ohne Baby an der Hand. Und habe diese Pränataldiagnostik gemacht und der Arzt war super nett. Und hat dann irgendwann, also man merkt es ja, damals, als der Kali gestorben ist, war ich beim Frauenarzt, ja, der Arzt schallt und schallt und schallt und irgendwann kommt, ja, keine Herztöne mehr. Aber man weiß, man erkennt das irgendwie an den Blick von den Ärzten, da passt was nicht. Und genau das Gleiche war da wieder. Der Arzt redet erst mit mir ganz normal, ich erzähle ihm die Geschichte und er hat auch gesagt, naja, 35. Schwangerschaftswoche, vielleicht noch nicht holen, aber jetzt schauen wir erst mal. Und er schallt und schallt und schallt und sagt nichts mehr. Und dann wusste ich, irgendwas passt nicht. Und da bin ich schon richtig panisch geworden. Also ab da war das dann auch wie in so einem Film wieder. Und dann hat er gesagt, ja, also irgendwas passt meinem Herz nicht, aber er sieht es nicht richtig, weil das Kind nicht richtig liegt. Und ich war an dem Tag auch alleine dort. Und dann hat er gemeint, ich soll bitte am nächsten Tag nochmal kommen. Da holt er dann seinen Chefarzt, Oberarzt dazu. Und ich soll bitte meinen Mann mitbringen. Und dann bin ich raus und in dem Moment wusste ich, da passt was nicht. Und er hat es jetzt so runtergespielt, weil er wusste, ich war allein da, weil er meine Geschichte kannte und weil er wahrscheinlich auch gesehen hat, oh, die kann ich sonst nicht allein nach Hause fahren lassen. Ne? Ja, und dann am nächsten Tag war ich nochmal mit meinem Mann dort und da war dann der Arzt da, dann war der Chefarzt da und es waren noch zwei oder drei Studentinnen, Studentinnen waren es, glaube ich, ja. Da wurde auch im Vorfeld gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie dabei sind, weil sie ja auch ein Lernkrankenhaus sind. Das war in Nürnberg im Südklinikum. Habe ich gesagt, ja, macht einfach nur. Ne? Und dann haben die mir das eben erklärt, dass es eben ein Herzfehler ist. Sie haben uns dann auch noch nahegelegt, so eine, wie heißt das, Fruchtwasseruntersuchung zu machen, um eventuell noch genetische Defekte oder irgendwas auszuschließen. Das haben wir dann auch gleich an dem Tag noch gemacht. Und dann hatten wir nochmal einen Folgetermin, wo dann auch die Kardiologin des Klinikums da war. Und dann wurde auch nochmal alles zum Thema Geburt und so besprochen.
Und hattet ihr da dann schon eine Diagnose oder war da immer noch so der Standpunkt, da stimmt irgendwas nicht?
Nee, also da war es dann schon ziemlich klar, dass es die Fallot-Tetralogie ist. Genau.
Was also, genau bedeutet das? Was ist das für ein Herzfehler?
Ja, ich muss dazu sagen, also es ist ein vierfacher Herzfehler. Mhm. Ich habe, wo ich dann nach Hause bin, natürlich wie jeder andere das wahrscheinlich auch tun würde, angefangen zu googeln und habe gemerkt, nee, tut mir nicht gut.
Ja.
Höre ich sofort auf damit, weil dann kommen ja... Also, höre ich einfach auf damit. Ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich bei dieser Google-Suche das erste Mal auf die Kinderherzenstiftung gestoßen und auf die Mutmachgeschichten. Und das war das Einzige, wo ich immer mal wieder drauf zurückgegriffen habe und mir diese Geschichten durchgelesen habe, weil ich mir dann dachte, okay, es kann auch gut gehen halt. Ne? Von daher, also es ist ein vierfacher komplexer Herzfehler und ich habe mir aber an diesem Moment geschworen, dass ich nicht zu viel wissen will, weil ich das nicht... ertragen hätte. War so ein Ding und es ist auch bis heute noch so, natürlich habe ich oft gelesen, aber ich kann es nicht artikulieren. Frag mich nicht, warum, kriege ich nicht hin.
100 Sekunden Herzwissen. Die Fallot'sche Tetralogie. Die Fallot'sche Tetralogie ist einer der häufigsten komplexen angeborenen Herzfehler. Etwa 10% aller Herzfehler gehören zu dieser Gruppe. Der Name kommt von dem französischen Arzt Étienne Fallot, der die vier typischen Merkmale erstmals beschrieben hat. Diese Merkmale sind ein Loch zwischen rechter und linker Herzkammer, eine Verengung der Ausflussbahn zur Lunge, eine Verdickung der rechten Herzkammer durch die ständige Mehrarbeit und eine nach rechts verlagerte Aorta, die teils Blut aus beiden Herzkammern ansaugt. Dadurch fließt zu wenig sauerstoffreiches Blut in die Lunge und zu viel sauerstoffarmes Blut in den Körper. Typisch sind bläuliche Lippen- oder Fingerkuppen, besonders bei Anstrengung. Unbehandelt kann das schwere Sauerstoffmangelkrisen auslösen. Heute wird die Fallot'sche Tetralogie fast immer im ersten Lebensjahr operiert. Die Engstelle wird erweitert, das Loch verschlossen. Nach der OP können die meisten Kinder ein sehr aktives Leben führen, nur eben mit regelmäßigen Kontrollen, weil im Verlauf Undichtigkeiten an der Pulmonalklappe oder Rhythmusstörungen auftreten können. Mit der richtigen medizinischen Begleitung können Kinder und Erwachsene mit Fallot-Herz heute gut und selbstbestimmt leben, auch wenn ihr Herz ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht als andere. Also, wie war das für dich dann, diese Diagnose zu erfahren? Also, war das schlimm, weil du dachtest, jetzt geht es wieder so los wie beim letzten Mal? Oder war es insofern anders, weil du wusstest, das ist es, man kann es behandeln, es kann ganz gut ausgehen, wir haben einen Fahrplan. Wie war das für dich?
Also im ersten Moment, das werde ich auch nie vergessen, ich bin dann raus aus dem Krankenhaus, habe eine Freundin angerufen, habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt schon wieder passiert, weil ich mir die ganze Zeit in der Schwangerschaft bis zu diesem Tag immer gedacht habe, sowas passiert einem nicht zweimal, gibt's nicht. Also das kann nicht sein, dass sowas einem zweimal passiert, dass man... Ich meine, klar war dann natürlich noch nicht alles verloren, sage ich mal, weil ich hatte dann auch so irgendwann mal, wenn man sich dann so ein bisschen damit auseinandersetzt, natürlich das Gefühl, dankbar zu sein. Gott sei Dank habe ich diese Untersuchung gemacht. Gott sei Dank ist aufgrund meiner Geschichte, hat mich meine Frauenärztin dahin überwiesen und Gott sei Dank ist es bekannt. Heißt, ich war gut versorgt. Die Ärzte hatten mir damals dann angeboten, ich darf 2 Wochen vorher kommen. Ab 2 Wochen vorher darf ich, je nachdem, wie es mir geht, eben zum Einleiten kommen. Es sind Kinder, eine Kinderkardiologin ist da, die hat mir das alles erklärt. Die war auch sehr direkt, was ich bis heute sehr zu schätzen weiß. Und hat mir einerseits natürlich gesagt, was alles passieren kann, aber wie du auch gerade gesagt hast, dass es behandelbar ist. Und diese extreme Ehrlichkeit gepaart mit dem, aber es ist behandelbar, hat mir dann schon Mut gegeben, sage ich jetzt mal. Das auch weiterhin durchzustehen.
Also, ich weiß gar nicht, wie ist es? Ich wusste von dem Herzfehler unseres Sohnes nicht in der Schwangerschaft Bekommt man da die Option für einen Spätabbruch? Stand es für euch im Raum? Hast du vielleicht gedacht, das kannst du nicht tragen? Oder war für dich von Anfang an klar, den Weg gehen wir?
Also sie haben es uns gar nicht angeboten. Es wäre aber auch nie zur Debatte gestanden. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil sie ja uns auch eben gesagt haben, dass es ganz oft ein Herzfehler ist, der in Kombination mit dem Down-Syndrom auftritt, weswegen sie auch die Fruchtwasseruntersuchung gemacht haben. Und es kann sein, dass ich da schon mal gesagt habe, dass es mir vollkommen egal ist, sollen es machen, weil es eben für die Behandlung quasi wichtig ist, das zu wissen. Also je mehr sie wissen, desto besser ist es halt. Und deswegen haben wir das damals gemacht. Aber ich glaube, ich habe schon sehr klar gesagt, dass das für mich vollkommen egal ist.
Wie ging es dann für dich weiter? Hast du dann so ein bisschen in der Schwangerschaft wie auf Kohlen gesessen und so sehr viel in dich reingehört? Oder hast du versucht, es zur Seite zu schieben? Konntest du da mit deinem Mann gut drüber reden? Oder wart ihr da auch wieder so, dass ihr unterschiedlich damit umgegangen seid? Wie war dann die weitere Schwangerschaft für dich?
Ja, wir haben schon geredet, aber wie gesagt, Gott sei Dank hatten wir da extrem viel von der Arbeit zu tun, dass wir eine Ablenkung hatten. Und also ich habe natürlich immer geguckt, bewegt er sich noch, weil das war so diese größte Angst, dass er halt einfach aufhört, sich zu bewegen, wie es halt eben schon mal war. Und ich hatte da eine ganz tolle Frauenärztin, wie gesagt, die hat mir dann so ein Gerät mit nach Hause gegeben, so ein Minigerät war das, was ich quasi an den Bauch machen konnte, und dann konnte ich die Herztöne hören. Und sie hat gesagt, ich soll es benutzen, wenn ich Panikattacken kriege oder sonst irgendwas, und ich habe es nur ein einziges Mal benutzen müssen. Mhm. Es hat gereicht, dass ich wusste, ich habe dieses Gerät da und ich kann gucken und kann im Notfall irgendwie dann vielleicht schnell reagieren oder so. Ja, also es ging. Natürlich sind 1000 Gedanken im Kopf, aber ich hatte dann natürlich auch immer so ein bisschen den Gedanken für mich, ich habe ja einen Schutzengel im Himmel, der passt auf.
Schöne Idee.
Ja.
Hattet ihr da Unterstützung in der Zeit oder habt ihr schon mal so ein Netz aufgebaut im Sinne von, nach der Geburt könnte es vielleicht schwierig werden, ich weiß es jetzt nicht, aus Eltern, Großeltern, Familie, Freunde und so? Oder war das was, was du oder ihr eher untereinander ausmachen wolltet? So?
Nee, also ich muss dazu sagen, meine Eltern und Großeltern und meine Brüder, wir wohnen alle im selben Dorf, und da war das eigentlich selbstverständlich, dass uns dann in irgendeiner Form geholfen wird. Also da haben wir jetzt nicht irgendwie, wenn ich nach Hause komme, müsst ihr das und das und das machen. Ich meine, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch nur ein Kind, also nichts irgendwie, wo groß irgendwie noch ein Geschwisterkind untergebracht werden müsste oder so. Und es war eigentlich nie zur Debatte gestanden, dass da irgendwie in dem Moment keine Unterstützung da wäre, wenn wir sie brauchen.
Wie ging es dann an die Geburt? Du hast gesagt, also natürlich, klar, also alles, ich sag mal, wahrscheinlich jenseits der 30. Woche wurde dann für dich echt so ein bisschen zur Zerreißprobe, kann ich mir vorstellen. Wie war die Geburt geplant und wo? Und wusstest du, wie es dann weitergeht? Oder stand noch mal zur Debatte, dass sich die Diagnose auch noch mal ändern könnte nach der Geburt oder so? Wie war das?
Also wir wohnen vielleicht eine Viertelstunde vom Nürnberger Südklinikum entfernt. Und die haben eben auch eine Kinderkardiologin da. Und die haben auch angeboten, dass wir dort entbinden können. Sollte irgendwas Schlimmeres passieren, wären wir dann halt nach Erlangen gebracht worden. Aber für mich war das wichtig, dass ich einen kurzen Weg zur Geburtsklinik habe. Und genau, deswegen haben wir uns entschieden, im Südklinikum zu entbinden. Dass sich danach die Diagnose nochmal verändert, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm irgendwie. Ich weiß nicht, ob es jemand zu mir gesagt hat, ich habe es auf jeden Fall nicht registriert. Und genau, ich habe halt dann daraufhin gefiebert, dass es 14 Tage vor Termin ist, dass ich da ins Krankenhaus fahren kann und dass die Geburt dann eingeleitet wird. Mhm. Und dann war ich 14 Tage vor Termin super erkältet.
Okay.
Es war im Winter und mir ging es richtig, richtig schlecht. Und da habe ich meine Frauenärztin angerufen und habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht so wie ich drauf bin, entbinden. Was sie denn meinen? Hat sie gemeint, naja, ich würde jetzt mal warten, bis es ein bisschen besser ist. Und dann, das ist jetzt ein bisschen eine witzige Geschichte, weil mein Mann hat am 9.11. Geburtstag. Das war damals sein 40. Geburtstag. Und ich habe gewartet, das war eben kurz davor, dass es mir endlich besser geht, weil ich will nicht, dass die am gleichen Tag Geburtstag haben. Und dann in der Nacht vom 7. auf dem 8. habe ich gesagt, nee, so, jetzt hat am 8. in der Früh, wir rufen da an, wir fahren ins Klinikum, los geht's. Das schaffe ich an einem Tag. Und dann sind wir in der Früh am 8. eben hingefahren und haben sie gesagt, gut, ich kann da bleiben, sie fangen an mit Einleiten. Ja, und dann habe ich es nicht an einem Tag geschafft. Und über Nacht haben die dann irgendwie aufgehört. Da haben wir dann schon mal gedacht, jetzt geht's los. Und dann haben sie in der Früh am 9. wieder angefangen. Da habe ich mir gedacht, so, naja, vielleicht.
Wartet doch bis morgen.
Ja, genau, vielleicht schaffe ich es jetzt, dass er erst am 10. kommt. Ja, und dann kam er aber am 9. Mhm. Und dann war das quasi, sie haben ihn ja dann direkt nach der Geburt weggenommen. Wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich das im Vorfeld wusste, weil wenn es jetzt zweimal gewesen wäre, dass ich kein schreiendes Kind oder so höre, ich glaube, da wäre ich, also nee, hätte mir nicht gut getan. Und genau, dann haben sie ihn eben gleich weggenommen. Mein Mann ist mit ihm runter dann und den Ärzten in die Neointensiv gegangen und musste dann das Geburtsdatum von unserem Kind quasi in ein Formular eintragen und er hat sein eigenes eingetragen, weil es ja quasi der gleiche Tag ist und so, ne? Also es war jetzt sein 40. Geburtstagsgeschenk sozusagen.
Ja. Hattest du das Gefühl, dass das Erleben für dich und für deinen Mann irgendwie anders ist? Weil er hat die Erfahrung damals ja nicht gemacht. Also, mein klar, ne? Man hat ein krankes Kind, es ist immer eine Belastungssituation, aber für dich war ja wahrscheinlich schon das Gefühl so, Hauptsache es lebt. Also um gesund geht es jetzt hier im ersten Schritt gar nicht.
Ja.
Hast du da das Gefühl gehabt, für ihn ist es irgendwie anders?
Ja, also natürlich hat es ihn mitgenommen. Und natürlich hat er auch, haben wir auch viel geredet. Und es war natürlich viel, viel Angst von beiden Seiten da. Aber er kann das natürlich, konnte das nicht so nachempfinden wie ich. Weil ich weiß ja, was es bedeutet, um ein Kind zu trauern. Also ich weiß ja, wie es ist, wenn man sein Kind verliert. Ich meine, das, wie gesagt, das war jetzt nicht zur Debatte gestanden, dass wir ihn jetzt gleich verlieren oder so, aber das waren halt diese Ängste. Und das ist natürlich auch ein Gefühl, was dann halt getriggert wird, ne? Und das merke ich jetzt auch heute noch ab und zu mal, ne? Diese Trauer oder dieses Gefühl, was ich damals hatte, wenn jetzt irgendwelche schlimmen Momente oder so sind, ne? Ich kriege dann keine Luft. Das ist wie, wenn sich ein Stein auf die Brust legt und so. Diese unwahrscheinliche Angst, Trauer, was da hochkommt, dieses Gefühl, das kann man einfach nicht beschreiben.
Ja, und oft haben Ängste ja sowas Irrationales, dass man die irgendwie wegwischen kann, weil man sagt, naja, komm, also jetzt, ne, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und wenn sie real sind, dann geht es ja nicht, sondern dann ist es ja wirklich etwas, vor dem man wirklich Angst hatte.
Ja. Und ich hatte aber tatsächlich vor der Geburt, naja, weniger Angst will ich jetzt nicht sagen, aber schlimmer war es dann bei der OP dann, glaube ich. Oder bei allem, was danach kam.
Wie war dann die Zeit danach? Er ist wahrscheinlich gleich auf Station gekommen, auf die Intensiv?
Oder? Ja, so eine Neo-Intensiv war das, ja.
Und du auf die Wöchnerinnenstation, konntest du ihn besuchen?
Ja.
Okay. Und dann ist er nach Erlangen verlegt worden?
Nee.
Okay.
Wir sind, also nach 3 Tagen haben sie mich mehr oder weniger rausgeschmissen. Das war tatsächlich auch nochmal so ein schlimmer Moment, weil ich wieder aus dem Krankenhaus fahren musste, ohne mein Kind. Aber ich wusste ja, mein Kind lebt, es ist nur auf der, nur auf der Intensivstation. Da ging es aber relativ zügig, also es ging ihm gut, hat gut gesättigt und da durften wir dann nach knapp über einer Woche nach Hause gehen und sollten uns dann relativ schnell bei einem Kinderarztkardiologen vorstellen, haben da aber erst, ich weiß es gar nicht mehr, Mitte Dezember oder so einen Termin gekriegt und er kam Anfang November eben auf die Welt und dann haben die uns aber angeboten im Südklinikum, wenn was ist, soll ich anrufen, schieben sie uns nochmal irgendwie mit einem Termin rein. Wir waren dann zu Hause und so nach 2 Wochen habe ich gemerkt, also irgendwie, irgendwas passt nicht. Und mittlerweile habe ich gehört auf mein Gefühl zu hören, habe dann im Krankenhaus angerufen, die haben gesagt, gut, sie schieben uns rein, wir können nochmal kommen. Ja, und dann ging es halt wieder los, ne? Ärztin schallt und schallt und schallt und du weißt ganz genau, irgendwas stimmt nicht. Und sie hat dann gesagt, ja, also sie sieht da was, aber sie kann nicht genau sagen, was. Und sie ruft jetzt mal in Erlangen an, wir sollen nach Hause gehen. Sie meldet sich bei uns. Sie will auf jeden Fall eine zweite Meinung eben von dem Spezial-Kinderherzzentrum. Und dann sind wir nach Hause und wir sind gerade zur Tür rein. Also das war wirklich kürzester Zeit, ruft sie an, ja, sie hat für morgen einen Termin in Erlangen.
Ein Besprechungstermin oder ein OP-Termin?
Nee, ein Besprechungstermin, also quasi für eine zweite Meinung. Und da habe ich mir aber auch schon gedacht, also
wenn es so schnell geht,
ist irgendwas halt, ne? Und war aber noch relativ entspannt. Und dann sind wir nach Erlangen gefahren am nächsten Tag und hatten dann einen Kontrolltermin. Es war ein junger Assistenzarzt, total nett, und sagt so, ja, also für mich sieht das jetzt nicht so aus, aber ich hole noch mal schnell die Oberärztin. Mhm. Und dann kam die Oberärztin und hat gesagt, ja, nee, tut mir leid, also die Frau Dr. Carsten aus dem Südklinikum hat recht. Und zwar die LPA, die linke Pulmonalarterie, hing am Duktus und nicht da, wo sie normalerweise hängen sollte. Und der Duktus geht ja irgendwann mal nach der Geburt zu. Und ja, es war dann so, dass sie gesagt hat, ja, wir müssen jetzt gleich da bleiben. Und am nächsten Tag ist Herzkatheter und der Professor Dittrich ist spezialisiert da drauf und der kriegt das hin. Ja, und dann, also es war für mich total irrational, dass ich jetzt gleich da bleiben muss. Ne? Ich habe halt gedacht, die gucken jetzt und die sagen mir jetzt irgendwas. Es ist nicht nur ein Loch, es sind zwei Löcher oder so. Also ich wusste ja, es kommt irgendwann eine OP, aber ich dachte halt, okay, dann muss man halt in der OP irgendwie vielleicht noch mehr machen. Aber nicht, dass ich jetzt gleich ohne irgendwelche Sachen, die ich dabei hatte, da bleiben muss und dass das jetzt morgen gleich gemacht wird. Ja, dann war ich halt mit ihm auf Station dann irgendwann und habe wirklich die ganze Nacht kein Auge zugebracht. Das war so schlimm irgendwie für mich, dass ich jetzt so plötzlich im Krankenhaus bin und dass ich jetzt am nächsten Tag ihn abgeben muss. Und in dem Moment, das klingt jetzt total blöd, aber so ein Herzkatheter, ja, wenn man ein Herzkind hat, weiß man, das wird noch viele in dem Leben geben, ne? Und das ist jetzt nicht das Schlimmste in Anführungszeichen, aber für mich war das in dem Moment das Allerschlimmste auf der Welt, dass ich jetzt mein Kind abgeben muss und dass da jetzt irgendwas gemacht wird, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was überhaupt. Und ja, am nächsten Tag waren dann mein Mann und meine Mama sind dann gekommen. Er ist dann eben in den Katheter gegangen und dann mussten wir halt warten, dass wir halt den Anruf kriegen. Dann kam irgendwann der Anruf und dann wurde erklärt, dass halt mit einem Stent das jetzt irgendwie richtig verbunden wurde. Und dass das dann bei der OP, also bei der offenen Herz-OP, dann aber alles, also das wird das Stent wieder rausgenommen und wird dann quasi zusammengeflickt, sage ich jetzt mal. Ja, und das war Nikolaus, das werde ich auch nie vergessen. Das war so ein Schlüsselmoment. Am Abend war ich dann mit ihm alleine im Zimmer. Wir hatten kein Einzelzimmer, aber an dem Abend waren wir halt alleine in dem Zimmer und dann kam ein Nikolaus mit zwei Engeln. Und ich habe Rotz und Wasser in dem Moment geheult, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt ist das erste Nikolaus von meinem Kind im Krankenhaus. Aber ich bin mit einem Kind im Krankenhaus. Also das war so, ach, ganz, ganz komisches Gefühl.
Parallelgefühl, ja, irgendwie so, ja.
Und mit diesen Engeln halt noch dazu, ne? Das war so mit Schutzengel und allem sehr emotionaler Moment.
Ja. Und der Herzkatheter ist erfolgreich verlaufen. Also es ist passiert, was hätte passieren sollen und es gab keine Komplikationen.
Genau. Wir durften dann auch, ich glaube, einen Tag später dann schon wieder nach Hause. Also das war wirklich so wie so einem Film, so zack, zack, zack. Und dann hatten wir auch irgendwann relativ zeitnah den ersten Termin dann bei unserem Kinderkardiologen, hatten dann auch regelmäßige Kontrollen. Und man hat aber schon gemerkt, dass er krank ist. Also dass er dann auch immer weiter abgebaut hat. Er konnte dann irgendwann nicht mehr an der Brust trinken. Oder immer nur ganz wenig, dann musste ich immer abpumpen noch zusätzlich. Also es gab wirklich dann gegen Ende, habe ich gefühlt gar nicht mehr geschlafen, weil ich einfach nur noch so mini kurz gestillt, dann abgepumpt, dann kurz gewartet, dann wieder mini kurz gestillt, abgepumpt. Also das war wirklich nur noch, ich sag jetzt mal, ich war nur noch damit beschäftigt, irgendwie Milch zu geben. Und ja, dann irgendwann hatten wir dann auch einen OP-Termin. Und weil es ihm dann aber immer schlechter ging, hat unser Kinderarzt dann hier angerufen und dann wurde der Termin auch vorgeschoben. Und dann hatten wir Ende März quasi
die große OP.
Die große OP, genau.
Und da war von Anfang an eine OP geplant oder okay?
Also genau, erstmal jetzt eine und dann wird irgendwann nochmal eine kommen. Es hieß mal, bevor er in die Schule kommt, das wäre jetzt nächstes Jahr. Vielleicht können wir es noch ein bisschen rauszögern.
Okay.
Genau, und ja, das war aber dann Corona.
Das ist sicherlich auch nochmal speziell, ne? Also wir waren vor Corona im Krankenhaus. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil da waren die Maßnahmen ja schon so hoch irgendwie, gerade auf der Intensivstation. Also mit Hygiene und mit allem, was man da beachten musste und so. Aber Corona ist wahrscheinlich nochmal irgendwie next level gewesen, ja. So, ne?
Also mein Mann durfte gar nicht mehr mit in die Klinik. Mhm. Der hat uns vor der Tür rausgelassen. Ich musste die ganzen Aufklärungsgespräche alles alleine machen. Immer hier mit dem Maxi-Cosi und dem Baby noch am Arm. Und Also das war schlimm. Versucht so wenig wie möglich, so viel wie nötig zuzuhören, weil du hast ja nicht mal jemanden, wo du hinterher sagen kannst, hast du das jetzt richtig verstanden oder so, ne? Weil in so einem Moment, da rasseln ja so viele Informationen auf dich ein, das kann man ja als normalsterblicher Nicht-Mediziner alles gar nicht filtern irgendwie, ne? Dann hast du noch das Baby dabei, wo du auch immer so ein bisschen abgelenkt bist und guckst irgendwie, ne? Also das war schon schlimm. Und dann die erste Nacht eben auch. Ich wusste durch einen ganz komischen, lustigen Zufall, eine Kindergartenfreundin von mir lag ein Zimmer weiter mit ihrem Sohn, der am gleichen Tag, wie wir die OP hatten, einen Herzkatheter hatte. Und wir konnten uns aber nicht treffen. Wir durften nicht einfach so auf den Gang gehen und jetzt sagen, wir reden oder irgendwie sowas. Ne? Wir haben uns dann WhatsApp geschrieben. Und es war aber trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein unterstützendes Gefühl, weil ich wusste, nebendran ist jemand, den kenne ich, sie kennt mich und sie versteht mich, auch wenn sie jetzt gerade gar nicht da ist. Genau, und dann waren wir in dem Viererzimmer. Und dann musste ich ihn am nächsten Tag alleine an der Schleuse abgeben und habe dann mit meinem Mann im Auto gewartet. Da durfte er nicht in die Klinik rein. Aber das war ein super kalter Tag irgendwie und nach, ich weiß nicht mehr, 2-3 Stunden haben wir dann auch gesagt, du, ich gehe jetzt rein, weil wir sitzen da frierend im Auto. Es bringt jetzt auch nichts, wenn jetzt irgendwer sich noch erkältet oder sonst irgendwas. Und dann hatte ich ein Elternzimmer quasi hier in der Klinik unterm Dach. Also ich musste nicht irgendwie ins Ronald McDonald Haus oder raus oder so, sondern ich konnte da bleiben und habe dann da gewartet. Und gewartet und gewartet und irgendwann, das ist jetzt nur mal so eine kleine Side-Geschichte, das war unterm Dach und ich gucke so zum Fenster und dann ist da so ein kleiner Marienkäfer. Und
an so einem kalten Tag.
An so einem kalten Tag, unterm Dach, keine Ahnung, im fünften Stock oder was das war, ein Marienkäfer. Wo ich mir auch dachte, okay, das ist jetzt ein Zeichen, dann schickt hier der Schutzengel vom Himmel und es ist alles gut. Aber es hat trotzdem ewig gedauert, bis dann irgendwann mal der Anruf kam, dass alles okay ist und dass ich auf Intensivstation kommen darf, auch wieder alleine. Und ihn dann sehen durfte. Und ja gut, den Anblick, das ist natürlich schlimm. Mhm. Aber auch hier hat mich meine Freundin so ein bisschen drauf vorbereitet, wofür ich ja auch bis heute noch super dankbar bin, weil ich dann so ein bisschen, also ich wusste, es wird schlimm, aber ich wusste halt auch wirklich, wie schlimm. Genau, und dann hat er aber einen Durchmarsch hingelegt. Also von der Intensivstation kam er nach einer Nacht dann sogar schon auf Normalstation.
Oh wow, okay.
Ja, auf Normalstation hatten wir dann 3 Tage wirklich schlimme Tage. Also da hat er sehr viel geweint und also das waren dann schon eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit. Aber ich glaube, nach rund 2 Wochen durften wir dann kurz vor Ostern nach Hause.
Und das war es auch erstmal, oder? Also wie du jetzt sagst, das steht nochmal irgendwann eine OP an, aber seitdem hattet ihr nichts mehr.
Jein, also wir hatten dann nochmal 2 Herzkatheter zur Kontrolle und dann letztes Jahr hatten wir, da ging es dann los, dass wir gemerkt haben, er kann mit den anderen Kindern nicht so mithalten. Ne? Also so im Kindergarten, wenn die irgendwie fangen spielen, kommt er nicht mit. Er wollte Fußball spielen, waren wir 3-mal im Training, er konnte nicht mithalten und dann hat uns unser Kardiologe nochmal hergeschickt, dass nochmal ein Herzkatheter gemacht wird. Da ist nochmal ich muss dazu sagen, die LPA, also die linke Pulmonalarterie, die wurde ja dann in der OP quasi angenäht. Also der Stent wurde rausgenommen und es wurde angenäht und die Ärzte haben mir das damals so erklärt, das ist wie so ein Gummi, den man dehnt. In der Mitte ist er halt immer dünn, sozusagen. Und dadurch hat sich dann die Leistungsfähigkeit von ihm wahrscheinlich ein bisschen verschlechtert. Und der Professor Dietrich konnte das aber nochmal mit einem Ballon dilatieren. Und wir haben dann auch hier nochmal so eine sportmedizinische Untersuchung gemacht. Da konnte ich dann auch nochmal sehen, wie weit er eigentlich wirklich gehen kann. Ne? Und bin nochmal ermutigt worden, dass wir auch wirklich Sport mit ihm machen und ihn da jetzt nicht irgendwie in Watte packen oder so. Und ja, jetzt, also heute geht es ihm viel besser. Ja.
Wie hat er sich denn so entwickelt? Also jetzt könnte man ja denken, ein Kind mit so einem Start und ne, und irgendwie waren ja auch die ersten Monate einfach sehr eingeschränkt und wie du auch jetzt sagst danach, dass da schon was bleibt und dass es ja sowohl vom Selbstwert, aber auch vielleicht von der Entwicklung da schon was gibt, was auch einfach nicht möglich war oder zumindest nicht in dem Tempo war. War das bei euch so?
Ja, schon. Also jetzt schon bezogen auf dieses Sportthema, weil er ist super fit. Also er möchte und er kann aber teilweise nicht. Also jetzt ist es besser, aber eben letztes Jahr war es so, dass er es teilweise nicht geschafft hat, vom Kindergarten bis nach Hause mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zu fahren, weil ihm die Puste halt einfach fehlt, ne? Und das frustriert ihn dann natürlich. Oder auch mit dem Fußball. Wenn er halt merkt, dass die anderen Kinder alle eine Dreiviertelstunde locker durchrennen können und er halt nicht. Der wollte dann halt nicht mehr Fußball spielen. Oder im Kindergarten. Natürlich eckt er da halt an, weil er halt einfach nicht so kann, wie er gerne will. Und das ist gerade so das größte Herausforderung. Entschuldigung. Ich meine, es ist eine dankbare Herausforderung, ne? Weil da müssen wir uns als Eltern halt jetzt überlegen, wie kriegen wir das hin, wie fangen wir das auf, wie erklären wir ihm das Ganze und so, ne? Und wir haben halt jetzt zwei Sachen gefunden. Zum einen ist es das Fahrradfahren, da hält er zwar jetzt nicht so lange durch, aber das macht ihm halt super Spaß, und das Klettern. Und da ist er richtig gut drin, und das ist halt, ja, cool. Das ist halt dann, da zieht er halt jetzt auch so ein bisschen sein Selbstwertgefühl raus und halt eben nicht im Fußball.
Ja. Ja, aber das ist ja, genau, auch irgendwie so ein Lerneffekt für ein Kind, gell? Zu sagen, jeder hat halt was anderes, worin er gut ist, und bei mir ist es halt nicht Fußball, sondern Klettern, ja.
Ja, genau.
Ja.
Und da bin ich auch echt stolz auf ihn.
Ja, schön. Wie ist der Henry so? Wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, also wahrscheinlich sagt jede Mama, sie hat das tollste Kind der Welt, ne? Aber Früher habe ich immer gesagt, also als er noch ein Baby war, war er für mich so mein Löwenherzchen irgendwie. Ne? Den Begriff habe ich jetzt schon ganz lang nicht mehr benutzt, aber irgendwie ist er für mich so. Er ist super mutig, er ist voll schlau, er hat ganz feine Antennen, ganz feines Gespür, und für mich ist er einfach großartig und mein größtes Geschenk.
Schön. Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Jetzt hat der Henry ja noch einen kleinen Bruder bekommen.
Ja.
Und da haben dich die Erfahrungen, die du gemacht hast mit deinen beiden ersten Kindern, aber auch geprägt, sodass ihr da einen anderen Weg gewählt habt, nämlich?
Genau. Wir haben seit Oktober 2020, hat der Henry noch einen kleinen Bruder bekommen, und zwar ist es ein Pflegekind. Und wir haben uns dazu entschieden, also aus verschiedenen Gründen halt, ne? Also zum einen wollte ich nicht nochmal eine Schwangerschaft durchmachen. Ich wollte diesen ganzen Weg nicht nochmal gehen. Und zum anderen wollte ich auch irgendwas zurückgeben. Also irgendwie dankbar sein. Und uns hat's gut getroffen. Wir hatten Glück. Toi, toi, toi. Ich muss kurz auf Holz klopfen. Und es gibt so viele Kinder, die vielleicht mit ihrem familiären Umfeld nicht so viel Glück haben. Und da haben wir quasi beim Jugendamt mal nachgefragt und als erstes an Adoption gedacht. Aber da sind einfach die Chancen relativ gering. Wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Und dann wurden wir sehr gut beraten und haben dann so einen Elternworkshop erstmal mitgemacht und haben wir hatten da die Entscheidung eigentlich noch gar nicht getroffen, mhm. sondern wollten uns quasi ein bisschen informieren und gucken. Und dann hat sich das immer richtiger angefühlt. Und irgendwann kam dann der Anruf und das erste Kennenlernen. Und dann haben wir uns verliebt in den Kleinen. Und der lebt jetzt bei uns, auch in Dauerpflege, bleibt bei uns. Und jetzt sind wir komplett.
Schön. Ja, Familie kann ja viel sein, gell? Und dann habt ihr ja euren ganz eigenen Weg so gefunden. Schön, dass du auch, ja, dass es eben für dich auch einen Weg gab, das eben nicht nochmal durchmachen zu müssen oder das Schicksal nicht nochmal herausfordern zu müssen und eben, wie du sagst, noch einem Kind eine Chance zu geben, das vielleicht diese Möglichkeiten sonst nicht gehabt hätte.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, rückblickend, das war echt für mich so das Wichtigste, das hat mir geholfen oder das würde ich, wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde oder nochmal vor diesem Weg stehen würde, würde ich nochmal ganz genauso machen oder würde ich vielleicht auch ganz, ganz anders machen? Gibt es da was, wo du sagst, an andere Eltern, das würde ich euch mitgeben?
Also zum einen, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, war ich sehr dankbar über die eine Kindergartenfreundin mhm. von mir und ich habe auch damals im Krankenhaus dann noch eine andere Herzmama kennengelernt, mit der ich bis heute noch Kontakt habe und dieser Austausch unter Herzmamas ist wahnsinnig wichtig, finde ich. Also das gibt so viel Kraft, weil, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber wenn jetzt eine Mama ein gesundes Kind hat, kann sie das in meinen Augen vielleicht nicht so nachvollziehen, wie manche Dinge sind, wenn man eben ein krankes Kind hat. Also ich meine, das ist überhaupt gar nicht abwertend, aber diese Gespräche auf Augenhöhe, wo man ganz genau weiß, die wissen, wie das ist, ein Kind an der Schleuse abzugeben, sind sehr hilfreich gewesen. Und das andere, was ich mir über die Jahre jetzt angewöhnt habe, ist einfach ein ganz großes Gefühl von Dankbarkeit. Es bringt nichts irgendwie in Trauer zu verfallen oder irgendwie, klar hatte ich das auch mal, dass ich dachte, oh Gott, warum passiert sowas mir oder so, ne? Schon wieder passiert sowas mir. Aber ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber ich kann dankbar sein für das, was ich habe. Ich kann dankbar sein für jeden Moment, den ich mit meinem Kind genießen kann. Ich kann dankbar sein für die Medizin, für die Unterstützung und ja, ich habe damals als wir unseren Großen beerdigt haben, auf die Kärtchen geschrieben, danke für den Augenblick. Und das ist so irgendwie mein Credo geworden.
Schön. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du uns so tief mit reingenommen hast und dass du eure Geschichte mit uns geteilt hast und dass du mich hier heute besucht hast in unserem kleinen Besprechungsraum.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.